aufgehört hat, der setze ich fort. Und in der Jugend haben wir kürzlich zusammen uns über das Thema, woher Streit und Krieg innerhalb der Gemeinde kommt, unterhalten. Und es war sehr, sehr herausfordernd. Und auch dieses Thema heute Morgen ist sehr herausfordernd. Der Titel, mit dem ich das so überschreiben möchte, ist: Worauf hast du den Fokus in deinem Leben? Und da möchte ich dir gerne ein paar Sekunden Zeit geben, bevor wir starten in das Thema. Sind die Themen, mit denen du dich beschäftigst? Was sind Themen, worüber du nachdenkst, worüber du vielleicht auch viel redest, wo du vielleicht auch viel Zeit investierst? Ich habe einen Traum, der kommt immer wieder, dass ich so ein bestimmtes Schnäppchen mache. Und der kommt immer wieder in Variationen, ganz andere Sachen. Aber es geht immer ums selbe Thema und dann wache ich immer wieder ganz enttäuscht auf, dass ich dieses Schnäppchen nicht gemacht habe. Vielleicht habt ihr ähnliche Gedanken, ihr macht euch immer wieder über ein Thema Gedanken und sorgt darüber und schaut, was könnte ich da gewinnen, was könnte ich da machen. Und es zeigt euch ein bisschen, worauf ihr in eurem Leben Wert legt, worauf ihr in eurem Leben schaut, wo ihr hin fokussiert. Eben ein Fokus ist, wenn man mit den Augen sich fixiert auf einen Punkt und dahin geht. Und ich denke, ein Thema, mehr oder weniger betrifft es uns alle, besonders die, wir hier in Deutschland und in Europa leben, nämlich das Thema Reichtum. Und da hat der Jakobus stellvertretend für Jesus viel zu uns als Gemeinde und zu uns Reichen zu sagen. Und ich finde es auch toll, wisst ihr, manche sagen, ja, die Bibel wurde so und so viele Jahrhunderte vor uns geschrieben und in einem Kontext, der ja mit uns überhaupt nichts zu tun hat. Aber wenn ich das lese, was er hier so den Reichen vorwirft, dann weiß ich eigentlich, er meint uns Deutsche hier in Deutschland und Schwaben. Er meint uns Europäer, uns Westler, weil es ein Thema ist, mit dem wir uns so viel beschäftigen, wo wir so viel Zeit investieren. Ja, wir lesen im Jakobus 5, 1 bis 11 und wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen und mitlesen. Ich gebe euch auch ein paar Sekunden Zeit. Ich glaube, ich habe die Elberfelder. Ich nehme die meistens die Elberfelder, müsste die sein. Okay, und es geht folgendermaßen los. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor den Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Entschuldigung, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, denn... jetzt bin ich ganz verrutscht. Entschuldigung. Da, genau. Damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Wir kommen jetzt gerade so aus einer Zeit, wo wir es richtig gut haben. Ihr werdet wahrscheinlich genauso wie ich die letzten Tage nur ein Problem gehabt haben: Wohin schaffe ich das viele Essen? Und ich habe einen Trick von dem Vater meines Schwagers, der hat gesagt, wenn der Bauch voll ist, fängt man an, die Lungenflügel aufzufüllen. Und wahrscheinlich werdet ihr ähnliches Problem haben und euch überlegen, wie ihr all das Gute, was ihr jetzt angesammelt habt in den letzten Tagen, im nächsten Jahr wieder loswerdet. Und ihr macht euch Pläne, das sind diese, die sich dann bündeln in den berüchtigten Neujahresvorsätzen. Also wir haben eigentlich ein Problem mit Überfluss. Wir haben ein Problem mit Reichtum. Wir wissen oft gar nicht, wie richtig damit umgehen. Und ich sage bewusst wir, weil ich da genauso Teil bin und Teil in diesem Problem, Teil mitgefangen. Und was so grundlegend wichtig ist, wenn wir über Reichtum reden, ist, dass die Bibel in vielem ein ganz anderes Konzept hat wie wir. Für die Bibel grundsätzlich oder für Gott grundsätzlich ist folgender Fall, nämlich, dass er uns geschaffen hat und über die Schöpfung gestellt hat als Verwalter. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel jedem von euch 100 Euro geben würde, am Ende des Gottesdienstes, und sagen würde, verwaltet das für mich, dann hätte ich im Sinne, dass ihr das Geld nehmt und irgendwo rein investiert. Und im halben Jahr oder Dreivierteljahr, wenn ich wiederkomme, dann komme ich wieder her und dann möchte ich von jedem Einzelnen die 100 Euro plus zusätzlich irgendwas. Also, dass ihr Gewinn bringt, damit umgegangen seid und gewirtschaftet habt. Und Gott hat sich das eigentlich ähnlich vorgestellt. Gleich im 1. Mose lesen wir, dass er die Menschen als Verwalter eingesetzt hat. Und jedem entsprechend ist sein Konzept. Also, manchmal hat der neben dir mehr als du. Und das ist für Gott vollkommen okay, weil er gibt entsprechend dem, wie er dich auch geschaffen hat. Aber wichtig dabei ist, dass wir verstehen, wir sind Verwalter. Im Deutschen gibt es das Wortpaar Besitzer und Eigentümer. Wenn ich nach Hause fahre, werde ich wahrscheinlich ähnliche Übungen machen wie ihr. Ich werde mich in mein Auto setzen und dann werde ich zu einer Haustür kommen und da werde ich aufschließen. So, und dann mache ich mir dann den Unterschied. Ich gehe in meinen Besitz hinein, ich bin nur Mieter. Das Haus gehört mir nicht oder die Wohnung gehört mir nicht. Manche von euch sind in der komfortablen Situation, dass ihr Eigentümer seid. Ihr wohnt da drin und es gehört euch sogar. Andere von euch sind sogar so komfortabel, ihr vermietet. So, und wir sind eigentlich, und die Bibel spricht von uns immer als Verwalter, wir sind eigentlich immer nur Besitzer. Wir sind nie Eigentümer. Wenn wir den Prediger lesen, dann macht er uns auch deutlich, wir kommen nackt in die Welt und gehen wieder nackt. Wir können nichts mitnehmen. Alles wird auf dieser Erde bleiben. Also der Eigentümer wirst du nie sein, egal was du in der Hand hast. Du wirst maximal Besitzer sein und dem wird es gehören, der es zuletzt hatte. Und auch dem nicht wirklich. Und dann ist es auch noch wichtig, dass wir etwas über Reichtum sonst noch verstehen. Also wie gesagt, erstmal wir sind Verwalter, wir sind maximal Besitzer, wir sind nicht Eigentümer. Und dann ist wichtig für uns zu verstehen, manchmal als Christen schießen wir so übers Ziel hinaus. Manche Christen, die verteufeln den Reichtum und sagen, Armut, das ist das Armutsgewand, so ist Jesus unterwegs gewesen, das ist das Wahre. Andere Christen wiederum, die sagen also, Armut, das ist vom Teufel, Reichtum ist von Gott, weil in Gott ist die Fülle. So, Gott hat nicht weder mit Reichtum noch mit Armut ein Problem, sondern wie es gelebt wird. Es gibt einen gerechten Reichtum und es gibt einen ungerechten Reichtum. Für gerechten Reichtum haben wir einige Beispiele in der Bibel, auch Hiob. Und deswegen finde ich gut, dass er in dem Kontext auch über Hiob spricht. Hiob war ein Mann, der Gott gefürchtet hat. Er hatte viel Güter, war wahrscheinlich einer der reichsten Männer der Welt, zumindest der Zeit. Gott hat kein Problem mit Reichtum, wenn er gerecht erwirtschaftet wird. Wenn er ungerecht erwirtschaftet wird, dann lesen wir hier in dem Part, wie das so abgehen kann und was die Folge davon ist. Und Gott hat auch kein Problem mit Armut. Es gibt gerechte Armut. Wir lesen von dem armen Lazarus, der gerecht war vor Gott. Es war nicht Strafe von Gott, dass er arm war. Nein, Gott hatte es ihm so zugemaßt und hat gedacht oder gewusst, dass es für ihn passt. Aber es gibt auch ungerechte Armut. Davon spricht auch der Prediger oder die Sprüche, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, über denjenigen, der sogar zu faul ist, sich mit eigener Hand zu versorgen. Und davon gibt es auch genug Leute. Also hier müssen wir sehr gut schauen, dass wir nicht einfach nur kategorisieren, reich, böse, arm, gut. Nein, es gibt Ungerechte und Gerechte, Arme wie Reiche. Und dann ist noch so ein Begriff, Paar, das kommt zwar nicht so in der Bibel vor, aber ich denke, das hilft uns auch so ein bisschen. Weil, wenn ich jetzt so an der Tür stehen würde, mit einem Fragebogen und euch nicht rauslassen würde, bevor ihr mit dem Fragebogen ausfüllt, und ich euch fragen würde, was schätzt ihr? Seid ihr reich, arm oder mittendrin? Die meisten würden wahrscheinlich arm bis mittendrin irgendwo so angeben. Also keiner von euch würde wahrscheinlich sagen, na, ich bin reich. Also die Deutschen sind so eigentlich so Weltmeister im Understatement, also im Untertreiben und sagen, nein, nein. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, ich wusste, wie reich sie waren. Aber na, sie haben dann gesagt, ja, weißt du, gerade so eigentlich, dass wir gerade leben und noch ein bisschen drüber hinaus, so, uns geht schon gut, aber jetzt geht's uns auch nicht so gut und reich sind wir schon gar nicht und so. Und wo ich dachte, wir verstehen nicht, was reich ist, weil wir uns mit den Superreichen vergleichen. Also weltweit gibt es 1%, die haben schätzungsweise 44%, oder ist mal gewesen, jetzt sind 46% des gesamten Reichtums. Zu dieser Personengruppe, da hat man 2,1 Millionen pro Person. Da würden wir sagen, die sind reich. Und die sind auch für alles Übel in der Welt verantwortlich. Aber wir sind ja nicht reich. Und dann gibt es nochmal so ein Prozent, das gehört so plus minus so dazu. Und dann gibt es nochmal eine Gruppe von ungefähr 20%, die haben dann nochmal so 52% des Reichtums. Also die ersten beiden Prozent haben so ungefähr die 44. Und dann weitere 20% haben dann nochmal ungefähr 52, je nachdem, was für Statistiken man sich anschaut. Und zu denen gehören wir. Egal, ob du jetzt Student bist, egal, ob du jetzt Azubi bist, ob du untere Mittelschicht oder untere Unterschicht oder wie auch immer, egal in welches Milieu, soziales Milieu du dich eingruppieren willst, im Querschnitt, da gehören wir dazu. Und wenn die Bibel von Reichen spricht, spricht sie von uns. Wir besitzen einen Großteil des Reichtums der Welt. Selbst ich, der ich mittlerweile in meinem 6. Jahr unterhalb des, in Deutschland gibt es ja so eine Armutsgrenze, die ist bei 979 netto. Also wenn du das hast pro Person, 979 netto pro Person, dann bist du so innerhalb der Armutsgrenze und wenn du drunter bist, dann bist du arm. Also relativ arm. Aber global gesehen bist du immer noch sehr reich. Du hast viel mehr, als wahrscheinlich alle anderen haben werden. Du kannst deinen Schrank aufmachen und dir überlegen, welche der Kleider ziehst du an. Nicht, kann ich Kleider anziehen. Du machst den Kühlschrank auf und fragst dich, was möchte ich heute essen? Nicht, habe ich etwas zu essen? Du schließt die Tür auf und zu einer Wohnung und fragst dich nicht, werde ich hier sicher wohnen können, wird das Dach tropfen und, sondern du gehst rein, selbstverständlich wird alles schön warm sein, selbstverständlich wird alles sicher sein, alles kein Problem. Du gehst in die Schule oder warst in der Schule, all diese Sachen, Leute, wir müssen verstehen, wenn die Bibel von Reichen spricht, spricht sie von uns, nicht von den Bill Gates und so weiter, von denen auch, aber sie spricht vor allem auch von uns. Und es ist wichtig, dass wir verstehen. So, und dann sagt er, nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Dann müssen wir fragen, halt mal, bin ich wirklich gemeint? Er sagt, euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und die Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Also verschiedene Reichtumskategorien. Nach wie vor gilt heute, Kleider machen Leute. Wer Geld hat, dem sieht man das meistens an den Kleidern an. So auch uns. Jeder von uns ist zumindest halbwegs vernünftig gekleidet. Und wir haben eine große Auswahl, wir haben einen großen Kleiderschrank. Wir haben in der Regel alle von uns Geld, unterschiedlich viel, wahrscheinlich auf der Bank. Vielleicht hat der eine oder andere sogar was investiert. Vielleicht sogar in Gold und Silber. Ist zumindest vorletztes Jahr und letztes Jahr ziemlich eine tolle Wertinvestition gewesen, dieses Jahr nicht unbedingt. Ihr merkt ein bisschen, ich beschäftige mich mit Finanzen und Geld und so weiter. Ich studiere BWL, deswegen ist das für mich immer so ein interessantes Thema. Andere von euch haben andere stabile Wertanlagen, wofür Gold und Silber stehen soll, eben Immobilien und so weiter. Und wir nehmen das so als selbstverständlich und wir denken, jawohl, wir bauen hier etwas Sicheres auf. Auch mit unseren vielen Euros denken wir, wir haben hier eine Sicherheit. Und er lehrt uns hier, das ist alles vergänglich. Er lehrt uns hier, das wird alles, sogar wenn wir unser Leben da hinein investieren, wird es uns zum Zeugnis sein, wird es ein Zeuge sein, der gegen uns aussagt und sagt, schau, ich zerfressenes Gold, ich bin nichts wert und du hast dein Leben hinein investiert. Auch unsere Währung, wir haben ja als Deutsche den Vorteil, wir haben seit 70 Jahren keine Hyperinflation mehr erlebt, aber im Schnitt lebt eine Währung circa 35 Jahre und es könnte uns bald wieder passieren. Und einige von euch im Raum sitzend haben das erlebt, was es bedeutet. Viele von uns anderen haben das nicht erlebt. Vielleicht nur in der Türkei, wenn ihr dann mal einkaufen wart und auf einmal 3 Nullen gestrichen wart. Oder in Rumänien oder in Griechenland zwischendurch auch mal, bevor sie einen Euro hatten, haben sie davor auch nochmal schnell Nullen gestrichen. Und wir erleben, das ist eigentlich alles nichts wert. Und dann macht er nochmal den Kommentar dabei, ihr habt nicht einfach nur euer Leben in etwas investiert, was keinen Sinn macht. Also die Bibel spricht sehr viel von gutem Investieren und dass wir mehren sollen. Wie anfangs gesagt, dieses Verwaltertum, davon spricht Gott sehr viel. Und es geht ihm viel darum, dass wir gut unsere Ressourcen einsetzen. Das ist nicht das Problem. Aber, wie wir später lesen, auf eine Art, in einer bösen Art und Weise. Und zum anderen, Timing spielt bei Gott auch immer eine große Rolle. Er sagt, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Wir feiern an Weihnachten Advent, das Kommen des Herrn Jesus Christus. Und wir warten auf ein zweites Kommen. Wir warten auf eine Wiederkunft Jesu. Und die Frage ist, wie fokussiere ich mich? Ja, es ist gut, wenn wir überlegen, was habe ich dieses Jahr gemacht? Bilanz ziehen, soll und haben, gucken, ob es passt und überlegen, was mache ich im nächsten Jahr. Das ist wichtig, solche Gedanken zu vollziehen. Und so ist auch Jesus, dass er sagt, hey, ich komme wieder. Ich komme wieder und ihr seid in den letzten Tagen. Und wenn man sich überlegt, wie viel Zeit habe ich noch von meinem Leben, dann ist immer gut, man überlegt, okay, und was mache ich mit dieser wenigen Zeit? Und egal wie alt oder jung du meinst, dass du bist, wir haben keinen Garant für unsere Lebenszeit. Und deswegen ist es wichtig, unsere Lebenszeit ist unsere einzige stabile Währung, die wir selber persönlich haben. Das Einzige, was du wirklich hast, was du wirklich einsetzen kannst, was dir so schnell niemand von außerhalb nehmen kann. Und du solltest dir überlegen, was machst du damit? Was machst du mit deinen ganzen Ressourcen? Hast du verstanden, dass alles endlich ist und dass es darum geht, es gut zu investieren? Wie es nicht gut ist und wie es nicht gut scheint. Und von da finde ich, die Bibel ist wirklich genial. Sie ist so tagesaktuell. Er schreibt hier, siehe der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaut gekommen. Statistisch gesehen sind wir ungefähr 100 Leute. Nee, oder? Bisschen weniger, würde ich schon sagen. Also 2% in Deutschland sind beschäftigt in Landwirtschaft, also maximal 1,5 Personen hier sind Landwirte. Also keiner von euch würde sagen, ja, ich habe hier jemand beschäftigt und auf dem Feld und hab ihm seinen Lohn vorenthalten. Aber wir sind ja eine globalisierte Welt. Unser Essen kommt ja in der Regel nicht aus der Region, auch wenn wir das so gerne hätten, auch wenn wir so gerne dieses Label drauf hätten aus der Region. Tatsächlich kommt viel von unserem Essen vom globalen Handel und dann nicht nur von Großkonzernen, die machen ungefähr 30%, aus der Rest sind Kleinbauern. Und Kleinbauern, die richtig schön abgezockt werden. Und wisst ihr warum? Nicht, weil die Konzerne immer so böse sind, nicht, weil der Handel immer so böse ist, die vielleicht auch, die schauen auch nach ihren Margen. Aber weil wir nicht bereit sind, Preise zu zahlen. Weil wir sagen, so und so viel darf mich ein Schnitzel kosten und mehr nicht. So und so viel darf mich ein Kilo Mehl kosten und mehr nicht. So und so viel darf mich ein Kilo Zucker kosten und mehr nicht. Es sind wir sind diejenigen, die den Leuten den gerechten Lohn für ihre Arbeit vorenthalten. Und hier ist sehr viel Sozialkritik drin und es ist immer wieder überraschend, eben wie genau Gott sich die Welt anschaut und sich das System anschaut und es auch kritisiert. Und es sind nicht immer nur die oben, die was verändern können. Wir können schon sehr viel beeinflussen, in dem, wie wir uns verhalten. Deswegen finde ich es auch gut, wenn sich Christen investieren, auch in alternative Wege, die wir beschreiten können, zum Beispiel dieses Fair Trade und so weiter, diese ganzen Programme aufbauen und schauen, dass Leute von ihrer Arbeit auch leben können, wo sie sich auch gut investiert haben. Weil Gott gegen Ausbeutung ist und gegen Ungerechtigkeit. Stellt euch vor, ihr geht arbeiten. Was ist hier die größte Firma in der Gegend? Irgendein Liebherr, oder? Oder gibt es hier auch noch so ein paar große? Stellt euch vor, ihr geht Montagmorgen wieder zur Arbeit und ackert den ganzen Monat durch und am Ende des Monats sagt euer Chef, weißt du was, weil wir eh keine Gewerkschaft hier im Haus haben und auch dafür sorgen, dass sie nicht reinkommt, kann ich eigentlich eh fast mit dir machen, was ich will. Und weil ich den Staat in der Tasche habe, also haben wir nicht tatsächlich, aber weil ich den Staat in der Tasche habe, kann ich sowieso sagen, du kriegst einfach nur die Hälfte deines Lohnes, schau, wie du damit klarkommst. Oder noch weniger. Einfach Willkür. Und global gesehen herrscht es sehr stark. Und es ist wegen unserem Reichtum und weil wir nicht bereit sind zu teilen. Im Jakobus im 4, Vers 16, davor lesen wir, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Es kommt aus unserem Herzen heraus, solange wir unser Herz nicht unter die Kontrolle des Heiligen Geistes stellen. Solange wir nicht durch den Heiligen Geist zu einem erneuerten Leben befähigt sind, sind wir auch in ganz praktischen Alltagssituationen so, dass es Gott nicht gefällt. Und vielleicht denkst du dir, ja gut, von den ganzen Sachen wusste ich nichts. In Deutschland haben wir diese Redewendung, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch im Rechtsverkehr. Du kannst unwissentlich über Rot laufen, weil du nicht wusstest, dass es ein Gesetz bricht und trotzdem hast du dabei ein Gesetz gebrochen und trotzdem musst du dafür die Konsequenzen tragen. Deswegen betet auch der Psalmist im Psalm 19, Vers 13, Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Es ist wichtig, dass wir überlegen, was mache ich? Dass wir reflektiert handeln, dass wir überlegen, wie gehe ich um mit meinem Nächsten, auch global gesehen. Was tue ich und kann ich anders handeln? Habe ich die Möglichkeit? Und wenn es mich auch mehr kostet. Und ich weiß, das sind herausfordernde Sachen, weil sie ganz praktisch uns herausfordern. Montag, wenn wir in Aldi, Rewe und Lidl und Co. gehen, was kaufen wir? Wie kaufen wir? Was meinen wir, müssen wir konsumieren? Ich war auch letztens Schleichwerbung, aber hier in der Nähe macht gerade ein Laden dicht und da kann man gerade richtig schön Schnäppchen kaufen. Und ich war so überfordert, überall waren Schnäppchen und tausende Klamottenberge und ich wusste gar nicht, wohin ich mich wenden sollte. Und dann dachte ich, okay, Schuhe, die sind wirklich nötig, meine Arbeitsschuhe sind bald durchgelaufen, also gehe ich zu den Schuhen. Und auch da riesige Berge, alles aufgestapelt, nicht wie üblich. Und als ich davor bei den Klamotten durchging, dachte ich, ja, das sind tolle Schnäppchen, aber die Preise sind immer noch gut und passt noch nicht so ganz zu meinem Geldbeutel. Und zum anderen muss ich immer wieder überlegen, okay, wie viele Hosen habe ich eigentlich mittlerweile? Wie viele T-Shirts habe ich eigentlich? Wie viele Pullis habe ich eigentlich? Habe ich das eigentlich nötig? Und das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir das Geld Gottes verwalten, was nichts anderes ist als das Geld in eurem Geldbeutel. Wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr sagt, mein Leben gehört Gott, nicht mehr länger ich, sondern Christus lebt mit in mir. Ich bin gekreuzigt. Und ein Toter kann nichts besitzen, also gehört es irgendjemand. Wir haben gesagt, unser Leben gehört Gott. Also wie gehen wir gerecht damit um? Dass wir eben nicht hören, dass es als Zeugnis gegen uns ist. Und es sagt, ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Früher war es auch üblich, dass man kurz vor Weihnachten geschlachtet hat und Schlachtfest gefeiert hat, zumindest in Deutschland und in den Breitengraden, wo es etwas kälter war, weil das Essen dann länger auf dem Kalten gehalten hat oder in dem Kalten. Und wir feiern jetzt auch oder haben auch einige Kilos Fleisch wahrscheinlich in den letzten Tagen verzehrt. Das Bild passt also super zu dieser Zeit. Und wir sind eben in Üppigkeit, wir überlegen, wo füllen wir das ganze Fleisch noch hin, hoch in die Lungenflügel. Wir mästen uns, aber er sagt noch viel mehr, ihr habt euch gemästet an eurem Schlachttag. Davor sagt er, dass Gott bald wiederkommt. Und der Gerichtstag Gottes wird auch als ein Richttag, als ein Schlachttag gezeigt. Und die Bibel sagt uns, ja, wir sollen hören, wir sollen lesen, was geschieht um uns herum und es abgleichen mit dem Wort Gottes, um zu wissen, wo wir stehen. Wir sollen keine Endzeit-Fahrpläne erstellen, aber wir sollen schauen, wo stehen wir. Und was geht momentan ab? Und ich will keine Schätzung abgeben oder irgendwas in die Richtung sagen, aber er sagt es selbst, wir lesen es selbst. dass die Wiederkunft des Herrn bald ist. Und dann manche denken, ja, 2000 Jahre, das ist ein langes Bald. Aber es ist ein kurzes Bald. Gott wird wiederkommen und wird richten. Und dann ist die Frage, was haben wir gemacht in dieser Zeit? Wie sind wir umgegangen mit unseren Ressourcen? Wie haben wir investiert? Haben wir investiert in Menschenleben? Haben wir investiert in das Reich Gottes, da wo es anfängt, in meiner Familie, in der Gemeinde, in meinen Freundesumkreis, in meiner Arbeit? Habe ich investiert in die Menschen, die ich liebe? Habe ich investiert in die Menschen, die ich nicht liebe? Nämlich das ist der große Unterschied, den wir auch lesen in der Bergpredigt und folgenden, wo er sagt, die Welt macht es, die liebt die, die sie auch liebt. Gut, momentan sind wir oft nicht mal mehr das. Irgendwie hasst man sogar die, die einen lieben. Aber eigentlich, das kann sogar die Welt. Und der Unterschied zwischen Reich Gottes und der Welt ist, dass wir lieben die, die uns nicht lieben. Dass wir schenken denen, die uns nicht zurückschenken. Dass wir die einladen, die uns nicht zurück einladen. Dass wir investieren in Menschenleben. Dass wir denen geben, die uns bitten, die Not haben. Und Gott will uns niemals vorenthalten irgendwas. Gott will uns in Freiheit führen. Wisst ihr, man kann nur gut investieren, wenn man irgendwo loslässt. Wenn man den Gedanken dran loslässt, dass es einem selber gehört, dann kann man gut investieren. Dann kann man anfangen, rational, nicht so emotional zu denken, zu überlegen, okay, wo macht es Sinn? Wo ist es gut, dass ich es hineingebe? Wenn ich nicht dauernd mit dem Gedanken kämpfen muss, kann ich es loslassen oder nicht, sondern wo macht es Sinn, hineinzugeben? Und Gott hat, wie gesagt, auch kein Problem damit, wenn wir auch das, was er uns anvertraut haben, wenn wir das auch genießen. Ganz viel, wenn wir im Alten Testament lesen, da gibt es eigentlich nicht nur den Zehnten, es geht hoch, schätzungsweise bis zu circa 30-33%, was man alles beiseite legen sollte, aber auch manches davon für Feste. Dafür Leute im Umfeld einzuladen, an Feiertagen zusammen zu feiern, Gott zu preisen, Gott die Ehre zu geben und zu sagen, jawohl, wir möchten das vor deinem Angesicht essen und trinken. Da steht sogar teilweise, kauft euch Rauschtrank. Also Gott will schon, dass wir auch gute Zeiten haben, aber er will, dass wir vernünftig und bedacht investieren und mehr oft wahrscheinlich, als wir das bereits tun. Warum? Er sagt, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Manchmal, wenn wir investieren, und so geht es auch mir, dann erleben wir nicht sofort ein Return on Investment, wie man das so im Neudeutsch sagt, also den Zurückfluss. Manchmal, auch wenn wir es ins Reich Gottes investieren, dann erleben wir nicht sofort eine Explosion, nicht sofort die Gemeinde, die sich vermehrt, nicht sofort die Freunde, die sich bekehren. Ich habe in meinem persönlichen Umfeld auch erst bei einer einzigen Rückkehr oder Umkehr mithelfen dürfen. Dass ich so konkret gesehen habe, da habe ich hinein investiert, da habe ich gebetet, da habe ich begleitet, da habe ich Gespräche geführt und so weiter und die Liebe Gottes praktiziert und dieser Mensch hat zu Gott zurückgefunden. Aber die Bibel sagt, dass Gott sich unheimlich über diese Menschen freut, dass der Himmel Party macht, wenn Menschen umkehren von ihren Sünden. Dass der Himmel Party macht, dass es für Gott kein größeres und schöneres Fest gibt. Wichtiger als alles andere, was wir erreichen können in dieser Welt, ist, wenn Menschen zu Gott zurückfinden. Aber da braucht es Geduld. Es braucht Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Wir werden noch viele komische Sachen erleben und durchleben müssen. Viele Herausforderungen, die unsere Geduld auf die Probe stellen. Aber er sagt, habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Wenn wir wissen, wenn wir Gott in der Perspektive haben, wenn wir ihn fokussiert haben, dann verblasst vieles ganz schnell. Und dann sagt er, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Ich weiß, überall, wo man in der Gemeinde im Reich Gottes unterwegs ist, hat man es mit Brüdern und Geschwistern zu tun, die einen herausfordern zu wachsen. Ich habe auch oder bin auch in einer Gemeinde groß geworden. Mein Vater ist dann irgendwann mal dort Pastor geworden. Und ich habe viele Sachen mitbekommen. Viele schöne Sachen und viele unschöne Sachen. Viele mögliche Sachen, viele unmögliche Sachen. und ist herausfordernd. Und dann seufzt man gerne einmal über seinen Bruder oder auch mehr. Dann sagt man schnell mal ein schlechtes Wort, ein böses Wort. Hat schnell mal schlechte Gedanken. Hat vielleicht auch Frust, der sich irgendwann mal zu Wut, Zorn, zu Hass weiterentwickelt, weil man es nicht vor Gott bringt, nicht in seine Gegenwart bringt und nicht aufräumen lässt. Und weil man auch den Fokus nicht hat. Und hier ist ein tolles Bild aufgeschrieben. Er sagt, siehe, der Richter steht vor der Tür. Kinder verhalten sich ganz anders, wenn die Eltern vor der Tür sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also wenn die Kinder wissen, draußen stehen die Eltern, dann können die ganz anders miteinander umgehen. Ganz liebevoll, ganz nett, ganz freundlich. Reißen nicht aneinander rum, schlagen nicht aufeinander ein, schreien nicht, weinen nicht, weil irgendwas ihnen weggenommen wurde. Können sie ganz anders umgehen, weil sie wissen, jemand sieht sie, weil sie wissen, eigentlich es gibt einen guten Weg des Umgangs. Und so sollen wir auch wissen, Jesus steht vor der Tür, er, der Richter, steht vor der Tür. Und wisst ihr, wir sind oft ganz viel Zeit damit, oder investieren ganz viel Zeit damit, über andere Menschen nachzudenken und zu richten. Und richten ist per se nichts Schlechtes, wenn es zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Und Gott sagt zu uns, dass an einem Tag, den er gesetzt hat, an diesem Richttag, er Throne aufstellen wird und wir Platz nehmen werden und dass wir dann richten werden, mit ihm richten werden. Dann ist Zeit zu richten, davor nicht. Jesus sagt, in seinem ersten Kommen ist er gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das ist unser Auftrag. Retten, was verloren ist. Investiert euer Leben, euer Geld, eure Zeit, eure Kraft, eure Geduld, eure Freude, eure Liebe. Investiert es in das Retten, was verloren ist. Seid auch klug mit euren Ressourcen. Setzt sie gut ein. Überlegt, wo es Sinn macht. Fragt den Heiligen Geist, wo soll ich investieren? Oder wie kann ich es mehren, damit ich noch mehr investieren kann? Aber überlasst es Richten für den Tag des Gerichts. Und schaut nicht so sehr drauf, auf links und rechts, ob es die anderen richtig machen. Ist ja auch ganz oft, ja, wenn der andere mehr geben würde, würde ich auch. Wenn der andere dieses Amt übernehmen würde, dann würde ich auch mithelfen. Wenn der andere mithelfen würde, würde ich auch. Ich will doch nicht ganz allein die Gemeinde putzen. Wenn keiner putzt, putze ich auch nicht. Ich will doch nicht ganz allein mich in Kinderarbeit investieren. Ist ja voll nervend aufreibend. Wenn es die anderen nicht machen, warum soll ich das machen? Sollen die doch aufpassen auf ihre Kinder? Die Jugend, was sie alles machen. Soll ich da alleine mich aufreiben lassen? Und so weiter und so fort. Und wir fangen ständig an zu richten. Aber wir sollen nicht richten, wir sollen investieren. Und wir sollen das, die Not vor Augen haben. Und dann sagt er, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch, der mit Jesus schon unterwegs ist, der hat in einer oder anderen Form irgendeinen Propheten, den er toll findet in der Bibel. Und vielleicht auch derjenige, der nur interessiert ist an Gott, hat auch vielleicht schon so seinen Favoriten. Und wir lesen die Geschichten voll Begeisterung. Aber habt ihr euch mal überlegt, wirklich eins zu eins in deren Schuhe zu stecken? Oder habt ihr euch eigentlich überlegt, dass ihr jetzt auch schon leben könnt wie ein Prophet? Dass ihr sogar zu mehr berufen seid? Dass ihr zu einem Volk gehört von Priestern und Königen und Propheten? Habt ihr euch das mal verinnerlicht, dass es ihr seid, dass ihr genauso Propheten seid und dass ihr vielleicht genauso ein Leben, herausforderungsvolles Leben führen dürft? Also manches, was die Propheten dulden mussten, das ist ja schon richtig heftig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die uns einerseits zum Vorbild nehmen, aber auch genau schauen, was sie denn gemacht haben und uns darauf vorbereiten. Auch darin investieren. Ganz viele sagen zum Beispiel, ja, ich suche die perfekte Frau. Also ich habe vorwiegend mit Männern, mit Kollegen zu tun. Ich suche die perfekte Frau. Und dann frage ich, ja, wie soll sie denn aussehen? Und dann erzählen die, haben eine Liste. Und dann manchmal frage ich dann so frech, bist du denn der perfekte Mann? Hast du dich denn perfekt vorbereitet? Hast du denn die Zeit, die du momentan hast, dafür genutzt, der perfekte Mann zu werden? Manche wollen Pastoren werden. Habt ihr euch denn vorbereitet und wisst ihr denn, was es bedeutet, ein Pastor zu sein? Habt ihr mal Pastoren begleitet und erlebt, was für eine Mühsal die auch haben können, aber auch Freude. Es ist nicht nur das Vorne stehen sonntags morgens und etwas Nettes erzählen, es ist auch ein Leben voller Herausforderungen. Genauso wie alle anderen Berufe auch. Habt ihr Ziele, habt ihr Sachen, die ihr machen wollt, das ist gut. Aber habt ihr euch auch mal Gedanken gemacht, was es bedeutet, sich darauf vorzubereiten und zu investieren in diese Arbeit oder in diesen Dienst? Nehmt euch zum Vorbild die Propheten und schaut, was sie getan haben. Und seh auch, dass du in deinem Leiden nicht der Erste bist. Wir haben viel über Reichtum gesprochen, aber mancher von uns empfindet ja einen großen Mangel in irgendeinem Punkt. Und auch die Propheten haben hier und da großen Mangel erlebt. Die Frage ist, wie gehen wir auch mit unserem Mangel um? Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, ich vermag es reich zu sein, aber ich vermag es auch arm zu sein. Das ist wichtig, dass wir lernen umzugehen und uns vorzubereiten, auch für diese Zeiten. Und dann sagt er, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört oder gelesen. Ein langes Buch. Ich finde den Hiob schwierig zu lesen, weil es für mich thematisch sich dauernd im Kreis dreht. Und sobald sich eine Sache im Kreis dreht, dann steige ich irgendwann mal aus. Ich mag auch kein Karussell. Ich mag das nicht, sich im Kreis zu drehen. Ich will vorwärts kommen. Das ist herausfordernd. Aber man kriegt einen sehr guten Einblick in sein Seelenleben. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Das Ende von Jesus haben sie auch gesehen, ihres Herrn. Das war zwischendurch echt heftig. Am Kreuz zu sterben, davor die ganze Sache, aber auch die Zeit davor, wo er immer wieder gelitten hat, aus Mitleid, aus Erbarmen gelitten hat um sein Volk. Aber sie haben auch gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Gott ist voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit mit dir. Hör ich mal ein Amen. Gott ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit mit dir. Amen. Wir müssen das begreifen, weil ganz oft, gerade auch wenn es ums Thema Geld geht, was ja oft in einer oder anderen Form ganz viel von unserem Gedanken einnimmt, ob es jetzt darum geht, dass Geld für irgendwo ein Investment steht oder eine Sicherheit oder ein Konsum oder wie auch immer. Und da ist wichtig, dass wir verstehen, Gott ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit mit uns. Er meint es gut mit uns, er hat gute Gedanken mit uns, über uns. Er weiß genau, wer wir sind, er weiß genau, was er uns anvertrauen kann, er weiß genau, was er uns zumuten kann, er weiß genau, was wir brauchen. Und er gibt sogar im Übermaß, mehr als wir es oft brauchen, mehr als wir es verdient haben vor allem. Gott ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Auch in deiner Leidenszeit, auch in deinen schwierigen Zeiten, auch in deinem Mangel ist er voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und in dem ganzen Thema Fokus ist es so wichtig, dass wir eine Stelle uns lesen. Und das könnt ihr gerne auch in der nächsten Zeit machen, wenn ihr mal die Offenbarung aufschlagt. Die soll ein Buch sein, was uns ermutigen soll und uns zeigen soll, was kommen soll, dass wir nicht kraftlos, nicht ziellos, nicht planlos sind. Und dass wir auch die Herrlichkeit immer wieder schauen. Wenn du ein Sportler bist, dann ist für dich das Ziel, bei einem Wettlauf der Schnellste zu sein und als Schnellster anzukommen und auf dem Siegestreppchen zu stehen. Wenn du gern Kraftsport machst, dann ist das Ziel für dich, irgendwie wie XY auszusehen. Dein Bizepsumfang zu steigern, deine Statik zu steigern, die Symmetrie und so weiter. Wenn du andere Sachen machst, wenn du Klavierspieler bist, dann willst du die perfekte Harmonie, sagt man dazu, schreiben, spielen, wie auch immer. Von Musik habe ich keine Ahnung. Musik machen. Einfach mal ins Blaue geredet. Und wenn du im Wirtschaften bist, dann ist es für dich toll, wenn dein Investment sich auszahlt, wenn die ersten Rückflüsse kommen. Und wenn du in deine Familie investierst, dann ist es schön, du siehst die Lächeln, die Dankbarkeit deiner Kinder oder deiner Frau, deiner Freunde, deiner Brüder, deiner Geschwister. Und wenn wir ins Reich Gottes investieren, dann dürfen wir sehen, wie das Reich Gottes kommen wird und uns das vor Augen malen. Das ist schön, dass man sich vor Augen malt. In der Weihnachtszeit beschäftigt man sich so viel mit Vorfreude. Man freut sich auf Heiligabend. Es war früher für mich auch so ein Highlight, und man freut sich. Und der Abend ist leider oft auch mit so viel Enttäuschung verbunden, weil es halt nicht so perfekt alles läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Aber bei Jesus werden wir nicht enttäuscht werden. Wir werden vielleicht doch Täuschung, dass die Täuschung, die wir selbst haben über das Tolle, dass die wegfällt. Es wird besser sein als alles andere. Es wird sein, dass wir sehen, wie ein neuer Himmel, eine neue Erde entstehen wird, wie das Alte weggenommen wird, wie etwas Neues geschaffen wird, wie eine neue Stadt geschaffen wird oder herunterkommt uns entgegen, wie wir Raum haben, wie wir Platz haben, wie so viel Reichtum sein wird, dass selbst die Straßen mit Gold gepflastert sind. Dass sie so reich ist, dass wir als Menschen in einer ganz neuen Art und Weise existieren werden, dass wir einen neuen Leib haben werden. Für manche ist der größte Reichtum, das größte Ziel, gesund zu sein oder wieder gesund zu sein oder wieder jung, wieder fit, wieder dynamisch oder was auch immer zu sein. Wir werden einen neuen Leib haben. Für manche wird es das Schönste sein, Leid nicht mehr sehen zu müssen, nicht mehr ertragen zu müssen. Und Gott wird sagen, ich werde jede Träne abwischen, ich werde jede Trauer wegnehmen. Es wird nur noch Freude sein. Für manche ist das Schönste ein Fest und ich feiere auch gern Feste und ich lade auch gern zu uns nach Hause ein. Und es ist toll, wenn man mit Menschen Gemeinschaft hat und feiert, wenn man einen Anlass hat. Und dort wird ein Brautfest, ein Hochzeitsfest sein. Und Hochzeitsfeste sind in Europa leider ein bisschen verkommen manchmal. Ich habe schon gehört von Hochzeitsfesten, wo man sich selber einkauft. Jeder bezahlt sich selbst und jeder macht dies. Und wo ich denke, Mensch, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Hochzeitsfest zu tun, das die Bibel beschreibt. Es wird ein herrliches Fest sein, wenn der Bräutigam, wenn Jesus seine Gemeinde sieht. Ich habe mit dem Bild auch manchmal Schwierigkeiten, gerade als Mann Teil einer Braut zu sein. Das finde ich komisch. Von daher male ich es mir manchmal anders aus. Und die Bibel malt hier so viele Bilder, so viele tolle Bilder. Ihr könnt euch eins aussuchen und euch darauf freuen, euch darauf fokussieren. Wenn ihr durch die Schwierigkeiten und die Freuden des Lebens durchgeht, könnt ihr euch darauf fokussieren, immer wieder den Blick ausrichten. Und das möchte ich jetzt noch für uns beten und auch anbieten, wer nach dem Gottesdienst gerne noch Gebet oder Gespräch wünscht, sehr gerne stehe ich auch dafür zur Verfügung, wie auch euer Gebetsteam. Jesus, ich danke dir, dass du die Fülle hast, dass in dir die Fülle ist und der Überfluss.